BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser turbulenten Woche wieder mit dabei sind. Wie angekündigt, wollen wir uns jetzt in einigen Folgen mit den wichtigsten Herausforderungen der neuen Bundesregierung beschäftigen. In der letzten Woche ging es um Bürokratie. In dieser Woche wollen wir uns die Digitalisierung ansehen. Bekanntlich hat die neue Bundesregierung ein weiteres Ministerium, was es bisher nicht gab. Das sogenannte Digitalministerium. Dieses Digitalministerium soll das vollbringen, was in den letzten 20 Jahren nicht gelungen ist, nämlich Deutschland mit Blick auf die Digitalisierung endlich voranzubringen. Doch wie sollte man das tun? Was sind die Voraussetzungen für einen Erfolg? Und können wir darauf hoffen, dass diese Voraussetzungen auch erfüllt sein werden? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Podcast nachgehen. Ich fand es in der Vorbereitung ausgesprochen interessant, auch mein Gesprächspartner. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Trump hat es mal wieder geschafft, die Märkte in Aufruhr zu bringen, diesmal mit Rekordimportzöllen von teilweise über 50%. Als Reaktion darauf haben so ziemlich alle Märkte signifikant an Wert verloren. Wenn es euren Portfolios auch so geht, fragt ihr euch sicherlich, was jetzt der richtige Schritt wäre. Abwarten, verkaufen oder gerade jetzt investieren? Wer sich beim Smart Money, also professionellen Anlegern und Family Office, etwas abschauen will, sollte sich das aktuelle Webinar von unserem Partner Liquid anschauen. Als Deutschlands Top-Vermögensverwalter arbeitet Liquid mit renommierten Finanzpartnern zusammen und kann euch Einblicke geben, wie ein professionelles Wealth Management mit der Situation umgeht. Dabei geht es nicht um Geheimtipps und Einzelwetten, sondern um einen strategischen Ansatz, mit dem ihr euer Vermögen schützen und Chancen nutzen könnt. Schaut euch das Webinar kostenlos an auf liquid.de/BTO. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Bevor wir zum Digitalministerium kommen, möchten wir an dieser Stelle Abschied nehmen von einer Person, die hier zwar nie zu Gast war, aber oftmals im O-Ton zu hören war. Ich spreche von Robert Habeck, dem Klima- und Wirtschaftsminister der Ampel. Heute kommt er zum vermutlich letzten Mal in diesem Podcast zu Wort. Anlässlich der Amtsübergabe im Wirtschaftsministerium an seine Nachfolgerin Katharina Reiche sagte er unter anderem dieses.
Prosperität der Wirtschaft ist die Voraussetzung dafür, dass die Demokratie stabil ist. Es ist die Voraussetzung, es ist nicht die Garantie. Natürlich können auch prosperierende Volkswirtschaften ins Totalitäre oder ins Autoritäre mindestens abgleichen. Aber ohne eine florierende, stabile Wirtschaft, ohne dass den Menschen die permanente Sorge vor Arbeitsplatzverlust, Armut oder Abstieg genommen wird, wird es schwer möglich sein, sowas wie Zuversicht, Hoffnung und Gestaltungsoptimismus zu halten. Und es ist natürlich immer leicht, auf die anderen zu zeigen. Könnte ich 2 Stunden hier eine Rede halten, wie gemein die anderen alle sind. Aber sie werden ja nicht besser dadurch, indem man Rede hält, dass sie gemein sind. Das wird Putin nicht beeindrucken, dass man sagt, du bist ein gemeiner Typ. Man muss also sehen, dass man selber besser wird. Und das heißt, dass man die Voraussetzungen von Wettbewerbsfähigkeit, von Wirtschaftskraft in einer veränderten Zeit neu schafft.
Wohlstand ist zweifelsohne die Voraussetzung für eine stabile Demokratie. Da bin ich mit Robert Habeck ganz sicher einer Meinung. Doch wie sieht denn die Bilanz von Robert Habeck aus mit Blick auf die Stabilisierung der Demokratie durch die Sicherung von Wohlstand hierzulande? Das Flossbach von Storch-Institut hat dankenswerterweise anlässlich des Endes der Ampelregierung die wirtschaftlichen Fakten zusammengetragen. Ich greife mal ein paar Daten heraus. Zunächst die wirtschaftliche Bilanz. Und diese ist zweifelsohne schlecht. Es ging bergab. Noch im Jahr 2022 wuchs die deutsche Wirtschaft mit 1,4%. In den Jahren 23 und 24 schrumpfte sie um 0,3 und 0,2% Und wir wissen, auch in diesem Jahr dürfte nicht viel Wachstum zu erwarten sein. Auch das natürlich eine Folge der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre. Die Industrieproduktion lag im Februar 2025 knapp 9% unter dem Niveau des Dezembers 2021. Also zum Zeitpunkt, als die Regierung Scholz und Robert Habeck ins Amt kamen. Das ist Deindustrialisierung. Und im Zeitraum zwischen Dezember 2021 und April 2025 stiegen die Konsumentenpreise um 18,2%. Nicht missverstehen, das ist keineswegs nur die Folge der Ampelpolitik. Das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit dem Krieg in der Ukraine und, was die Inflation betrifft, mit der Geldmengenausweitung in der Corona-Zeit. Trotzdem hätte die Regierung bessere Zahlen erreichen können und auch liefern müssen, was ein Faktor unterstreicht, den Flossbach von Storch gar nicht erwähnt, nämlich die wirtschaftspolitische Unsicherheit. Hier zeigen die neuesten Daten, dass Deutschland, früher ein Hort der Stabilität, mittlerweile ein Land mit großer Unsicherheit ist, mit einem Unsicherheitsniveau, welches über dem Unsicherheitsniveau in den USA, Frankreich oder auch Italien liegt. Früher undenkbar. Kommen wir zu Hebeln, die ganz klar an der Hand der Regierung waren. Stichwort Bürokratie. Wir haben letzte Woche schon diskutiert, wie groß der wirtschaftliche Schaden durch die Bürokratie ist. Das IFO-Institut beziffert ihn auf fast 150 Milliarden Euro pro Jahr. Der Normenkontrollrat der Bundesregierung hatte eine engere Definition. Aber auch dieser zeigt einen deutlichen Anstieg des sogenannten Erfüllungsaufwandes von Unternehmen und Bürgern. Lag dieser im Jahre 2021 noch bei 11 Milliarden Euro, so ist er im Jahr 2024 auf 27 Milliarden Euro gestiegen. Mehr als eine Verdoppelung allein in diesen 3 Jahren dank der Politik der Ampel. Was steht dahinter? Das berühmte Gebäudeenergiegesetz, aber auch die EU-Lieferkettengesetzgebung, die ja einfach umgesetzt wurde, und natürlich auch die planwirtschaftliche, ich zitiere hier Flossbach von Storch, planwirtschaftliche EU-Taxonomie, was im Prinzip nichts anderes ist als eine Kreditsteuerung, Kreditvergabesteuerung durch den Staat, durch die Notenbank nach Umwelt- und Klimakriterien. All das treibt die Bürokratiekosten nach oben. Wenn wir schon gerade von Kosten sprechen, die gestiegen sind, natürlich sind die Energiekosten auch deutlich gestiegen. 2024 kostete in Deutschland die Kilowattstunde Strom 40 Cent, in Polen waren es 21 Cent und in Frankreich 28 Cent. Ja, auch das hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass wir uns abhängig gemacht haben von russischem Gas als Backup für die Energiewende. Das Abschalten der letzten 3 Atomkraftwerke war da sicherlich nicht zielführend. Die Sozialpolitik war nicht alleine Robert Habecks Sache, das zur Erinnerung, aber der Anstieg des Mindestlohns, politisch getrieben von 9,50 Euro auf zurzeit 12,82 Euro, war natürlich schon massiv und gerade im Niedriglohnbereich die Arbeitskosten massiv erhöht. Deshalb darf es nicht verwundern, dass die Zahl der Arbeitslosen auch gestiegen ist. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs um immerhin 500.000 von 2,4 auf 2,9 Millionen und dies, obwohl wir ungefähr 700.000 offene Stellen haben. Ebenfalls gewachsen ist übrigens auch die Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Das ist der Staat, aber auch Gesundheit und Bildung. Und hier wuchs die Beschäftigung um immerhin 500.000 Menschen an. Das bedeutet, wir haben mehr Menschen in den weniger produktiven Sektoren, die fehlen uns natürlich an anderer Stelle. Und blickt man ganz nüchtern auf die Wettbewerbsfähigkeit, so kann man nur eine Statistik zitieren. Die IMD University in Lausanne veröffentlicht regelmäßig Studien zur Wettbewerbsfähigkeit. Hier fiel Deutschland unter den 67 betrachteten Ländern innerhalb von 3 Jahren vom Rang 15 im Jahr 2021 auf den Rang 24 zurück. Das ist erheblich. Was hat Robert Habeck gemacht? Nun, er hat vor allem die Subventionen deutlich ausgeweitet. Nach dem Subventionsbericht des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, den wir hier im Podcast schon mehrfach diskutiert haben, haben sich die Subventionen von 2021 bis 2024 ungefähr verdoppelt. Von 78 auf 127 Milliarden Euro. Den absoluten Subventionsrekord gab es übrigens 2023 mit 368 Milliarden Euro. Zu guter Letzt noch die Staatsschulden. Diese wuchsen unter der Ampel um immerhin 185 Milliarden Euro auf nun 1.733 Milliarden Euro Stand Ende 2024. Tja, und wie geht es jetzt weiter? Nun, um nicht alleine pessimistisch zu sein, zitieren wir kurz die Analysten von Flossbach von Storch.
Hinter dem Titel des Koalitionsvertrages Verantwortung für Deutschland versteckt sich ein Weiter-so. Schuldenfinanzierte Wahlversprechen einschließlich des Ausbaus der Mütterrente und der Fortsetzung der Klimapolitik lassen keine Aufbruchskoalition erkennen. Stattdessen braucht das Land eine Rückkehr zu den marktwirtschaftlichen Prinzipien, die Deutschland einst wirtschaftlich stark gemacht haben. Solide Staatsfinanzen, eine umfassende Deregulierung und eine stabile Währung sind der Weg dorthin.
Und das alles, diese Reformen, die eigentlich nötig wären, sind leider nicht in Sicht. Aber vielleicht bin ich auch wie immer zu skeptisch. Nehmen wir doch mal die positive Ausnahme, nämlich die Schaffung des Digitalministeriums. Da kann man natürlich skeptisch sein. Wird es wirklich genügen, ein Ministerium zu haben? Wir sind in Deutschland, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, nach allen Vergleichsstudien in Europa und weltweit weit abgeschlagen, was die Digitalisierung betrifft. Wir probieren es seit 20 Jahren, aber wegen Überregulierung, bürokratischem Vorgehen und vor allem der Idee, alles selbst entwickeln zu müssen, wobei die Politik dann auch viel weiter rumfummelt darin, führt dazu, dass wir einfach einen immer größeren Rückstand haben zu anderen Ländern. Da ist es sicherlich eine gute Idee, mit Carsten Wildberger, übrigens einem ehemaligen Kollegen vom BCG von mir, einen Mann von außen für die Aufgabe zu holen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, ich erinnere an mein Gespräch mit Thomas Sattelberger, dass es Seiteneinsteiger in der Politik verdammt schwer haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg, aber es ist eine große Aufgabe. Vor allem, weil wir noch nicht mal den zweiten Teil des Ministeriumnamens heute besprechen. Da steht nämlich drin Staatseffizienz. Das Ministerium ist für Digitalisierung und Staatseffizienz. Bleiben wir beim Thema Digitalisierung. Mein heutiger Gesprächspartner zeigt sich ausgesprochen optimistisch, dass wir es in Europa doch noch schaffen können.
Die Geschichte, die wir uns nicht häufig genug erzählen: Deutschland ist fucking World Champion. Und zwar hat Deutschland Mobilfunk hochgefahren. Das ist die Geschichte, die wir nie erzählen. Wir reden immer irgendwas von den USA. Also Sie müssen sich vorstellen, Mitte der 70er Jahre, unglaublich kluge Leute im Bundespostministerium gab es damals noch, überlegt sich, wir brauchen digitalen Mobilfunk. Und dann geht man zu den Amerikanern, das war Qualcomm vor allem, glaube ich, damals, geht man zu den Amerikanern. Die Amerikaner sagen, super. Wir sind technologisch führend, wir verkaufen euch ein deutschlandweites Mobilfunknetz. Dann hat man in Deutschland zwei Fragen. Wo landet das Geld und wie viel kann ich mitquaken? Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, also deine Meinung interessiert mich einen Scheißdreck und das Geld landet bei mir. So, diese Fragen unbefriedigend beantwortet, ist man dann losgelaufen und war dann klug genug einzusehen, dass es keine deutsche Plattform. So, und dann sagen wir, pass mal auf, das schaffen wir gar nicht in Deutschland. Ruf doch mal die Franzosen an, ruf doch mal die Briten an. Ich hänge mich deswegen mit den Finnen und Norwegern ans Telefon und wir laufen mit einer Community los. Das ist unser Gegenentwurf, den wir haben müssen und nicht weiter amerikanischen oder chinesischen Plattformen hinterherlaufen.
Das war mir bisher nicht so bewusst. Und ich habe dann noch mal was nachgelesen, wie das damals eigentlich so war. Und tatsächlich, GSM ist ein unzweifelhafter Erfolg.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Venta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Venta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Venta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Venta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Venta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Venta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Venta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter venta.com/bto. Mehr Informationen in den Shownotes.
Kurzer Rückblick. 1975 sind Mobiltelefone noch riesige, teure Apparate, die nur in wenigen Autos verbaut werden. Jedes Land in Europa hat sein eigenes, oft inkompatibles System. Und dann gab es eine Idee aus der Schweiz. Henry Kiefer von der Schweizer Post schlägt vor, dass Europa ein neues Funkband für den Mobilfunk reservieren sollte. Damals ahnt noch niemand, dass dieser Vorschlag der Startschuss für eine der größten Erfolgsgeschichten der Technik werden würde. 7 Jahre später, 1982, gründet die CEPT, die Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications, ein Zusammenschluss europäischer Post- und Telekomverwaltungen, die DSM-Gruppe. Ihr Ziel? Ein einheitlicher, digitaler Mobilfunkstandard für ganz Europa. Und im Gegensatz zu den USA und Japan, wo Funk- und Netzstandards von getrennten Gremien entwickelt wurden, durfte GSM alle technischen Aspekte selbst definieren. Und das war der entscheidende Unterschied zu den USA und Japan. Während dort verschiedene Gremien jeweils nur einen Teil der Technik definieren konnten, hatte die GSM-Gruppe die Macht, das komplette System zu entwerfen, von der Funktechnik bis zur Netzarchitektur. Das ist so, als würde man nicht nur das Auto, sondern auch die Straßen, Tankstellen und Verkehrsregeln gemeinsam planen. Diese Entscheidung hat am Ende dazu geführt, dass Europa einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hatte, nämlich ein vollständig integriertes digitales Mobilfunksystem. Es wurde intensiv daran gearbeitet, ganz Europa war beteiligt und 1987 war es dann soweit. Im Februar stand die erste technische Spezifikation. Und im Mai haben sich dann die vier größten EU-Länder in Bonn zusammengesetzt und sich politisch zu GSM bekannt. Es kam zum sogenannten GSM Memorandum of Understanding. Und das Erstaunliche, in nur 37 Wochen wurde aus dieser Vision dann ein konkreter Plan. Dabei will ich an dieser Stelle auch nicht unterschlagen, dass die EU damals eine wirklich gute Rolle gespielt hat. Sie hat auf der politischen Agenda sich für einen einheitlichen Mobilfunkmarkt eingesetzt. Sie hat die Gründung eines europäischen Telecommunications Standards Institute vorangetrieben. Sie hat ein EU-weites Frequenzdirektiv erlassen. Und letztlich hat die Kommission auch auf Wettbewerb gesetzt, in dem mehrere Netzbetreiber, quasi mehrere Telefongesellschaften pro Land tätig waren, was die Marktdynamik und die Skaleneffekte steigerte. Das Ganze war eine Mammutaufgabe, immerhin 5000 Seiten umfasste Spezifikation, aber es hat funktioniert. GSM setzte auf ein vollständiges Netzkonzept, wie gerade schon gesagt, und damit war es besonders attraktiv auch für andere Länder, vor allem für die Entwicklungsländer. Deshalb hat sich GSM dann auch global durchgesetzt. Warum war das so? Nochmal Zusammenfassung. Europa hat sich früh auf einheitliche, offene und vollständig integrierte Standards geeinigt. Es gab einen gemeinsamen Kraftakt von politischer Seite wie auch von wirtschaftlicher Seite und die EU-Kommission hat konsequent auf den gemeinsamen Markt, aber auch Wettbewerb gesetzt. Das war das, was dazu geführt hat, dass man eigentlich aus einer Position der Schwäche heraus vor allem verglichen mit der finanzstarken und innovationskräftigen Konkurrenz aus der USA es geschafft hat, den Markt zu definieren. Und das sollen und können wir nun bei der Digitalisierung wiederholen, meint mein heutiger Gesprächspartner Alexander Markowetz und seine Mitautoren Christian Kersting und Dominik Michels in einem Papier mit dem Titel Bundesministerium für Interoperabilität. Wie immer ist diese Studie auch in den Shownotes verlinkt. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Deutschland benötigt eine digitale Transformation. Diese fällt deutlich radikaler und komplexer aus als allgemein angenommen. Wir benötigen einen permanenten, gesteuerten Transformationsprozess, keinen einmaligen Technologiewechsel. Er bedarf eines dedizierten Ministeriums. Das neue Ministerium verantwortet ressortübergreifend Querschnittsaufgaben wie Schnittstellen, Standardisierung und Governance. Die branchenspezifische Digitalisierung verbleibt in den Fachministerien. Die Schaffung des Ministeriums stellt eine politische Herkulesaufgabe dar. Für das politische und wirtschaftliche Überleben Europas ist sie unerlässlich.
Das ist ein klares Statement. Doch was genau schwebt denn den Wissenschaftlern vor? Zunächst einmal betonen sie, wie umfassend der Umbau ist. Sowohl sektoral.
Die Komplexität der digitalen Transformation entsteht vor allem aus der Notwendigkeit, Systeme branchenübergreifend zu denken. In einer Welt mit weitreichenden und vielschichtigen Abhängigkeiten greifen klassische Sektorengrenzen zu kurz. Ein Krankenhaus etwa ist nicht nur Teil des Gesundheitswesens, sondern auch in Logistik, Personalwesen, Energie, Bildung, Versicherung, Zahlungsverkehr und sogar Verteidigung eingebunden. IT-Systeme müssen daher über sektorale Grenzen hinaus funktionieren. Branchenspezifische Plattformen hingegen verkommen zu isolierten Insellösungen.
Wie auch regional.
Digitalisierung ist nicht geografisch begrenzt, ihre Prozesse sind global. Traktoren etwa werden den Düngemitteleinsatz weltweit über dieselbe Schnittstelle dokumentieren, lediglich regional unterschiedlich parametrisiert. IT-Systeme müssen daher zwingend global gedacht und mindestens europäisch umgesetzt werden. National begrenzte Systeme hingegen verkommen zu isolierten Insellösungen.
Und dies alles muss bereits von Anfang an bedacht werden.
Angesichts der global erforderlichen Systemlandschaften mit Tausenden an Systemen ist ein unkoordinierter Ansatz zum Scheitern verurteilt. Isolierte Open-Source-Projekte helfen angesichts dieser Herausforderung ebenso wenig wie das freie Spiel des Marktes. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung liegt in Interoperabilität. Standardisierte Schnittstellen erlauben hier die Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen IT-Systemen beliebiger Institutionen unabhängig von den jeweiligen Herstellern. Diese IT-Systeme kommunizieren voll digital und unmittelbar. Ein Unternehmen muss dabei lediglich diejenigen Schnittstellen anbieten, deren zugrunde liegende Geschäftsprozesse es nutzt. Diese Schnittstellen muss es nur ein einziges Mal implementieren und kann unmittelbar mit allen Marktteilnehmern interagieren. Die Komplexitätsfalle ist gelöst. Kommunikation erfolgt dabei direkt zwischen den beteiligten Institutionen. Zentrale Plattformen entfallen, ebenso wie die für sie typischen Oligopolstrukturen.
Das ist nicht trivial, weshalb es eben eines Digitalministeriums bedarf.
Digitalisierung benötigt klare Verantwortlichkeiten sowie eine effektive Steuerung. Aktuell sind digitale Kompetenzen jedoch auf zahlreiche Ministerien und Behörden verteilt. Diese Fragmentierung führt zu Kompetenzgerangel, Doppelstrukturen, mangelnder Verantwortung und unnötigen Kosten. Ein neu geschaffenes Digitalministerium muss diese Lücke schließen. Es sollte zentrale Querschnittsaufgaben der Digitalisierung bündeln, ressortübergreifend koordinieren und so eine digitale Transformation kohärent, effizient und transparent gestalten. Dem zu schaffenden Ministerium obliegt die Schaffung und Durchsetzung einheitlicher Schnittstellen, Methodik, Standards, Konzepte, Governance-Modelle über branchenspezifische und geografische Grenzen hinweg.
Und ganz besonders wichtig ist auch dieser Punkt.
Die eigentliche Digitalisierung der Verwaltung fällt daher nicht in den Aufgabenbereich des zu schaffenden Ministeriums. Dieser erfolgt weiterhin in den Fachministerien unter Einsatz der durch das Digitalministerium geschaffenen Methoden.
Allerdings gibt es hier eine wichtige Einschränkung.
Das geplante Ministerium muss gegenüber den Fachministerien in den ihm übereigneten Querschnittsaufgaben weisungsbefugt sein. Anders als klassische Ressorts, die innerhalb ihrer Themenbereiche weitgehend eigenständig agieren, braucht dieses Ministerium eine besondere Stellung innerhalb der Regierungsstruktur.
Ich finde das Ganze sehr spannend, weshalb ich mich mit einem der Autoren, mit Alexander Markowetz, zum Gespräch verabredet habe. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Alexander Markowetz kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Wenn Sie auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben, so können sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/wto30 und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe.
Alexander Markowetz ist Informatiker, Unternehmer und Autor. Er beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt mit der Frage, wie Digitalisierung unsere gesellschaftlichen Strukturen transformiert. Nach Stationen als Juniorprofessor in Bonn und Gastprofessor in Marburg gründete er das Unternehmen Murmuras, das großflächige digitale Verhaltensanalysen ermöglicht. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Interoperabilität und Standardisierung als Grundlage funktionierender digitaler Wirtschaftsräume. Markowetz betont stets die historische Dimension der Digitalisierung. Für ihn ist sie kein technischer Wandel, sondern ein zivilisatorischer Bruch, vergleichbar mit der Erfindung von Schrift oder Buchdruck. Diese Perspektive bringt er auch in seinem Podcast The Gesamtschau ein, indem er Digitalisierung, Wirtschaft und Gesellschaft im größeren historischen Kontext verortet.
Sehr geehrter Herr Markowetz, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter.
Herr Markowetz, Sie haben mit Kollegen ein Paper geschrieben, warum Deutschland ein Digitalministerium braucht, bevor es es gab. Also insofern, Ihr erster Wunsch ist schon mal in Erfüllung gegangen. Jetzt haben wir ja gelernt, die neue Bundesregierung plant die Einrichtung eines Digitalministeriums. Und ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, warum Sie der Auffassung sind, dass wir was brauchen und vor allem auch, was so ein Ministerium eigentlich machen sollte, um erfolgreich zu sein. Doch bevor wir das machen, möchte ich gleich mit einer grundlegenden Frage anfangen, und zwar mit der Frage, wieso brauchen wir das eigentlich? Weil ich persönlich, ich war ja Unternehmensberater und ich habe immer gedacht, nach dem Motto, naja, wenn ich eine Parallelorganisation schaffe, um irgendwas in der Hauptorganisation durchzubringen, ist doch eigentlich blöd, weil eigentlich ist ja nicht damit getan, dass irgendein Ministerium für Digitalisierung zuständig ist, sondern die ganze öffentliche Verwaltung. Das ganze Land muss ja digitalisiert werden. Also insofern, wieso machen wir erst einmal noch mehr Bürokratie, wenn es darum geht, eigentlich die Digitalisierung voranzubringen?
Das ist tatsächlich eine Gefahr. Also wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die die Idee eines Digitalministeriums erfunden haben. Die wird seit wahrscheinlich 10 Jahren mehr oder minder irgendwo diskutiert. Die Frage ist natürlich immer, was man daraus macht. Und wenn man diese Diskussion der letzten 10, 15 Jahre zusammenfasst, dann gibt es zwei wohlfundierte Meinungen. Die eine Meinung war, Digitalisierung ist so wichtig, wir brauchen unbedingt ein eigenes Ministerium. Und die andere Meinung war, Entschuldigung, aber die Digitalisierung des Gesundheitswesens, das wird doch sicher im Gesundheitsministerium stattfinden. Wo sonst wäre denn das Know-how? Also ist immer die Frage, macht man es im Extraministerium oder macht man es in den Fachministerien? Beides wohlfundierte Meinungen, beide irregeleitet oder so halb zu Ende gedacht. Wir schauen uns an, Digitalisierung als solche, als eine riesengroße Transformation. Und dann merkt man, man hat im Grunde genommen zwei Aufgaben. Es muss in den Ministerien natürlich stattfinden. Dort ist das Fachknow-how. Aber es gibt ganz viele Querthemen, so grundlegende Themen. Cross-vertical würde man das im Business sicher nennen. Und diese Cross-vertical-Fragen, die müssen auch cross-vertical adressiert werden. Das ist eigentlich die Aufgabe dieses neuen Ministeriums. Es ist jetzt die Frage, ob es sich dann auch wahrnimmt. Und da muss man auch gleich drüber reden, was das überhaupt ist, diese Cross-Vertical-Aufgaben. Aber das ist eine spezielle Version dieses Ministeriums, ja.
Okay, also wir machen ein Ministerium deshalb und natürlich auch deshalb, weil wir seit 15 Jahren versuchen, Digitalisierung voranzubringen, ohne Erfolg. So, jetzt, wie macht das denn Ministerium denn das jetzt eigentlich? Also was soll, wenn Sie jetzt gemeinsam mit mir zum Herrn Wildberger gehen und sagen, so, jetzt haben Sie zwar diesen neuen Job, aber so wahnsinnig viele Ministerien aufgebaut und vergangen haben Sie auch noch nicht. Wie stellen Sie sich das vor, dass es auch funktioniert?
Also da gibt es sehr unterschiedliche Visionen. Also die kleinste Version, da wäre ich tatsächlich sehr enttäuscht, das wäre so, Man baut in diesem Ministerium ein paar kleine Digitalplattformen für verschiedene andere Ministerien. Registermodernisierung nennt sich das dann. Und das wäre ungefähr so die Version, die 2005 wahrscheinlich adäquat gewesen wäre.
Darf ich da ganz kurz einhaken, zu verstehen? Das heißt, der Mindestschritt ist, dass dieses Ministerium selbst Software entwickelt? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass wenn Sie sagen, die bauen so Plattformen?
Nein, das wäre die kleinstmögliche Version, die man uns versuchen wird zu verkaufen. Das ist aber nicht das, was die Nation braucht. Also, wenn ich vielleicht ganz kurz ausholen darf, man muss so ein bisschen den Kontext verstehen und ein bisschen die Aufgabe verstehen, vor der wir eigentlich stehen. Wir machen ja nicht Digitalisierung um der Digitalisierungswillen oder so. Als Gesellschaft, ganz grob, stehen wir ungefähr da, wo wir 1800 standen. Also wir stehen vor einem gigantischen Umbruch. Also in diesem 19. Jahrhundert wird Deutschland erfunden. Ein Betriebssystem für die Gesellschaft, die Universitäten, die stehende Armee, ein moderner Staat, Parteien etc. Das, also die Humboldts und die Hegels und so, das ist das 19. Jahrhundert. Und wir stehen eigentlich noch kurz davor, wir stehen nämlich noch kurz vor den Napoleonischen Kriegen. Das heißt, wir stehen noch kurz vor dem externen Impact, der uns zur Modernisierung zwingt. Und was dann eigentlich ansteht, sind die preußischen Reformer. Ja, also wir stehen davor, ein gesamt neues Betriebssystem auf diese Gesellschaft aufzusetzen. Ein digitales Administrationssystem. Das ist unsere historische Aufgabe. Dabei muss man wirklich alles anfassen. Also sie haben so Sachen wie die Düngemittelverordnung. Also da kommuniziert der Anhänger mit dem Traktor, wie viel Gülle jetzt ausgebracht wurde. Ja, das muss natürlich sauber dokumentiert werden. Das, ja, das ist Digitalisierung. Das muss digitalisiert werden. Ihr Bauantrag, den müssen Sie nicht nur digital einreichen, sondern der muss digital beschieden werden, der muss digital entschieden werden. Also, und wir müssen auch gleich noch über den demografischen Wandel reden. Das ist natürlich das rosa Schweinchen im Zimmer, über das niemand zu reden wagt. Wir stehen vor einer gigantischen Transformation. Es geht nicht darum, irgendwo eine kleine Verwaltungsplattform zu bauen und zu sagen, ja, wir haben jetzt die deutsche Plattform für Bauanträge gemacht, sondern Sie müssen das als großen Prozess des Umbruches irgendwie verstehen. So. Wenn Sie so einen Prozess haben, dann muss dieser Prozess in irgendeiner Art und Weise gesteuert sein. Der muss als solcher verstanden und als solcher gesteuert sein. Also jetzt muss man vorsichtig sein, nicht die militärischen Metaphern irgendwo zu übertreiben in einer doch sehr angespannten Zeit. Aber Sie brauchen einen Generalstab, der lenkt. Sie brauchen keine Lenkungskreise, wo man sich hin und wieder trifft und wo an verschiedenen Ecken und Enden jeder irgendwo so ein bisschen rumbastelt. Und dann treffen wir uns und reden über Best Practice. Nee, das Ganze ist ein gezielter Umbau und vor allem auch ein politisches Projekt. Ja, da müssen wir auch drüber reden. Also über die Frage, wollen wir das überhaupt und wollen wir das auch durchsetzen? Wir müssen das. Die Frage ist, ob wir uns das eingestehen, diesen Schritt zu gehen. Und dann ist die Frage, wenn das Ganze gesteuert werden muss, wie wird das Ganze gesteuert? Dann wird man natürlich sagen, ja, im Gesundheitswesen wird man Gesundheitswesen digitalisieren und im Landwirtschaftsministerium wird man Landwirtschaft digitalisieren. Aber da muss ja eine zugrunde liegende Methodik eingesetzt werden. Wir können ja nicht an allen Ecken und Enden rumlaufen und machen, jeder so ein bisschen Jugend forscht und jeder hat mal was ausprobiert oder Best Practice oder ein Pilotprojekt. Da kommt ja kein Entwurf raus. Tatsächlich wird man, die Frage, die Sie hatten, ist, muss dieses Ministerium Software bauen? Und die Antwort ist ja, nein, vielleicht. Also das ist natürlich schon ein sehr seriöses Thema. Sie wirken, wenn Sie Software bauen, de facto normativ. Sie schreiben ja anderen Leuten vor, wie die Düngemittelrichtlinie umgesetzt wird, indem Sie eine Düngemittelrichtlinien-Schnittstelle anbieten. Das ist ein normativer Prozess. Das heißt, wir müssen es mit derselben Seriosität und Nachhaltigkeit behandeln, mit der wir sonst gesetzgeberische Verfahren irgendwie diskutieren. Also das ist nichts, was man einfach wegdelegieren kann, wo man sagen kann, ah, ich gebe einen Großauftrag an irgendein Unternehmen, die machen irgendein Dings. Nee, das ist staatliches Handeln, was gefragt ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass der Staat jetzt unbedingt so die Mutter aller Plattformen bauen muss. Also was wir eigentlich merken oder das der Hintergrund, wo ich herkomme, Informatiker, 96 angefangen zu studieren, ist natürlich die Frage, wie in den letzten 30 Jahren nichts hinbekommen, und zwar in keinem einzigen seriösen Bereich unserer Gesellschaft. Also wir haben Tinder und TikTok und eBay und so, okay, was haben wir denn für die seriösen Sachen? Was haben wir Mission Critical? Also im Energiesektor, im Gesundheitswesen? Und die Antwort ist gar nichts. So, das nach 30 Jahren, da gibt es mehrere Gründe. Da muss man, das ist so der große Frust meines Lebens. Das ist wahrscheinlich die Trilliarden-Dollar-Frage, vor der wir irgendwie alle stehen. Und Trilliarden wäre zu klein gegriffen. So, und dann haben wir gesagt, okay, also einer der Missing Links, und das ist das, was sich hinter dem Begriff Interoperabilität versteckt. Das ist die Frage, kann ein System aus einer Firma, Behörde, Institution, mit einem System aus einer anderen Behörde direkt kommunizieren? Also nicht ich klicke in ihrer Webform rum oder ich muss ihnen ein PDF mailen, sondern mein Rechner redet mit ihrem Rechner. Mein Traktor redet mit ihrem Bundesumweltministerium. So. Das sind voll digitale Geschäftsprozesse, die vollautomatisch laufen. Und da gab es, der Ursprung tatsächlich im Gesundheitswesen liegt das, ist weltweit auch am weitesten entwickelt, nur in Deutschland nicht, aus verschiedenen Gründen, können wir uns auch drüber unterhalten. Das ist Interoperabilität. So. Und dann geht es um die Frage, wer gestaltet diese Schnittstellen? Also Sie müssen jetzt diese Schnittstellen definieren und standardisieren. Aber nicht auf einer technischen Ebene. Auf der technischen Ebene ist alles gelöst. Ja, das ist TCP, IP, XML, HTTP, so, also völlig standardisiert. Nee, wir müssen das standardisieren als Geschäftsprozess. Der Geschäftsprozess, wie wird ein Bauantrag übermittelt zwischen Architekturbüro und was auch immer, Kreisbaubehörde, mit allen Eventualitäten. Was passiert, wenn ich den Bauantrag halb übermittelt habe und jemand zieht einen Stecker raus? So, wenn ich das gemacht habe, diesen Standard, das nennen wir dann ein Profil, also ein voll digitalisierter Geschäftsprozess, der definiert ist. Wenn Sie den bauen, dann können ganz, ganz, ganz viele Firmen beliebig kleine Software bauen und all diese, also ein Schwarm von Systemen kann miteinander kommunizieren und baut ein großes Wirksystem. Also es geht nicht darum, jetzt die größte Bundesplattform aller Zeiten, ein deutsches Verwaltungs-Amazon, sondern eigentlich den Gegenentwurf. De facto das, was wir in der alten, in der analogen Welt mit dem DIN gemacht haben. Also Sie machen Schrauben, ich mach Muttern, wir haben uns noch nie getroffen. Aber wir halten uns alle an die DIN-Standards und komisch, Ihre Schraube und meine Mutter passen zusammen. So, und das, ja, das ist die DNA des deutschen Mittelstandes, ist diese Standardisierung, wo Sie ganz viele kleine Firmen haben, die in Summe die drittgrößte Exportnation der Welt ausmachen. Das funktioniert über Standardisierung. Und es geht im Grunde genommen darum, dies jetzt in digitale Räume zu kopieren. Da geht es darum, um die Frage, wie ziehe ich überhaupt digitale Wirtschaftsräume auf, die nicht zu Oligopolen und Monopolen degenerieren oder überhaupt nur als Oligopol vorstellbar sind. So, das ist eigentlich der Hintergrund. Und in dieser Transformation braucht es dann ein Ministerium und das hat dann die entsprechenden Aufgaben.
Ich habe ganz viele Fragen jetzt. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja? 19. Jahrhundert Deutschland. Klar, steinhardenbergische Reformen waren ganz wichtig. Wenn ich jetzt vergleiche damals mit heute, dann würde ich jetzt mal, ich habe jetzt nicht gewusst, dass wir dahin abbiegen würden. Insofern muss ich jetzt gerade beim Hören kramen, ob ich noch genau die Geschichte drin habe. Die haben ja damals im Prinzip auf Bildung gesetzt, Bildungsreform, haben Wirtschaftsreform gemacht, aber haben nicht gesagt, wir definieren jetzt quasi, wie alles funktioniert. Sondern es kam vor allem über wirtschaftliche Freiheit und über durch deutlich bessere Bildung. Also insofern wäre meine Frage an dem Motto, ja, ist es die Tatsache, dass Sie gefrustet sind nach 30 Jahren, in der Informatik, liegt das jetzt daran, dass wir zu wenig Planung in Deutschland haben oder liegt es so daran, dass wir unter Umständen die Rahmenbedingungen nicht so positiv sind? Weil Sie haben ja genannt, ein paar IT-Anwendungen, TikTok, Tinder und eBay, ich zitiere es nochmal ganz kurz, das sind ja alles, soweit ich weiß, Plattformen, die nicht in Deutschland geschaffen wurden. Also insofern war wirklich die Frage, wäre so ein bisschen zuerst nach dem Motto, naja, brauchen wir da mehr Staat oder ist es nicht eher eine Frage von Qualifikation und unternehmerischen Rahmenbedingungen? Und damit verbinde ich noch die zweite Frage und dann lasse ich sie zurückschießen, ob es nicht auch einen großen Unterschied gibt zu damals, weil damals war das ja so, da gut, da waren die Nationalstaaten teilweise schon etabliert und Frankreich war vielleicht ein bisschen weiter und Großbritannien war ein bisschen weiter, aber eigentlich waren die Unterschiede noch nicht so groß. Heute sind die Unterschiede doch massiv, weil ich meine, das, was Sie jetzt sagen mit dieser Interoperabilität und so weiter, wenn ich jetzt mal nach Dänemark gucke zum Beispiel, mein Verständnis ist, gibt's alles schon. Die Dänen haben das schon. Die elektronische Gesundheitskarte haben die Finnen seit 15 Jahren. Also für mich ist eher so die Frage, ich sage immer, ja, ich verstehe, dass wir da dringend was tun müssen, da haben wir sofort Konsens. Aber ist es nicht einfach so, wir sind so weit hinten, sollte man nicht einfach hingehen und sagen, wir kaufen einfach die Systeme von den anderen, statt da irgendwie Da soll das Ministerium eigentlich noch ein einziges Ding machen. Wir übernehmen die dänischen Prozesse, übersetzen sie auf Deutsch und let's go. Also wie gesagt, das sind zwei Fragen. Nämlich die Rahmenbedingungsfrage und die Frage, großer Unterschied zu damals, andere sind uns bei Meilen weit voraus.
Die kurze Antwort ist nein, nein, ja. Wenn Sie sich das 19. Jahrhundert angucken, dann ist es ja nicht nur wirtschaftliche Freiheit, sondern es wird wirklich ein neues Betriebssystem aufgespielt. Also Sie haben vorher, haben Sie einen Landadel und eine lokale Kirche und müssen mit der ausverhandeln, was Sie dürfen und was nicht. Und Sie zahlen auch im Übrigen zweimal Steuern. Ja. Wir haben also Rheinbund, das sind dann irgendwie 96 kleinste Fürstentümer. Und hinten kommt raus ein Nationalstaat mit einem Beamtentum, mit dann den entsprechenden, und wir müssen gleich über Regulierung reden, mit einem Handelsgesetzbuch. Ja. Und diese Handelsgesetzbücher, das sind die Grundlagen des modernen Arbeitens. Also es ist nicht so, dass die Wirtschaft ex fiat selber irgendwo losläuft, sondern digitale Wirtschaftsräume werden tatsächlich erzeugt. Also man schafft die Rahmenbedingungen, die das hinten erlauben. Und wirklich, also wenn Sie sich anschauen, was wir heute haben, also wirklich alle Institutionen, die wir heute haben, entspringen diesem 19. Jahrhundert. Also was ist eine Universität? Da haben wir die Humboldts. Das Unternehmen, 200 Jahre früher hätten wir beide vielleicht einen Orden gegründet, um einen Wirtschaftsstrom zu orchestrieren. Und im 19. Jahrhundert sagen wir, jetzt gibt es eine GmbH oder Großbritannien uns ein bisschen voraus, die Limited, ja, also die Limited. Und da müssen wir über Haftungsrisiken reden. Haftungsrisiken sind die Grundlage eines Wirtschaftsraumes. So. Jetzt ist die Frage, hängen wir total weit hinterher? Es gibt das berühmte Zitat, Deutschland hätte die erste Halbzeit verschlafen, in der zweiten möge es sich etwas anstrengen. Völliger Quatsch. Wenn wir die Größenordnung dieser Transformation betrachten, vor der wir stehen, dann liegen 99,9% der Strecke vor uns und vor den Konkurrenz liegen 99,8% der Strecke oder so. Also das ist so ein Marathon und der andere hat am Anfang einen Sprint hingelegt. Okay, der ist uns voraus. Es ist ja auch in diesen Ländern, also gerade wenn man sich USA anschaut, Gesundheitswesen, da gab es Obamacare. USA haben in Obamacare $33 Milliarden investiert in Digitalisierung im Gesundheitswesen und stehen heute mit leeren Händen da. Also auch in den USA gibt es nichts Seriöses. Es gibt in den USA eBay, Tinder, TikTok etc. Aber die B2B, das was Mission Critical ist, was irgendwo, was wirklich eine Gesellschaft betreibt, das gibt es auch in den USA nicht. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist da die Verwaltung noch schlimmer als hier. Nur zur Einordnung. Das ist auch der Grund, wieso ich morgens aufstehe und ich einfach liegen bleibe und sage, der Zug ist abgefahren irgendwie. Wir werden das Osmanische Reich des 21. Jahrhunderts und lassen die Innovation an uns passieren. Muss alles in Deutschland gebaut werden? Und die Antwort ist natürlich nicht. Das ist völliger Quatsch. Dieser Reflex, wenn es nicht hier gebaut wurde, taugt es nichts. In verschiedenen Ecken und Enden taucht diese Diskussion immer wieder auf die ähnliche Art und Weise genauso doof auf. Tatsächlich, was Sie merken, ist eine national geartete Plattform. Also das ist immer eine Sackgasse. Das ist ja auch eine der zentralen Forderungen. Also wer auch immer in Deutschland jetzt dieses Ministerium macht oder wie er das betreibt, hat sich europäisch und global zu orientieren. Ich kann Ihnen sagen, ich bin im Urlaub vor 10 Jahren im Urlaub vom Motorboot überfahren worden. Ich lag mit einem abgedrängten Oberschenkel im Krankenhaus in Spanien, hatte meinen deutschen Chirurgen am Telefon, wurde am nächsten Tag ausgeflogen. Wie funktioniert das jetzt? Also, Sie müssen sich vorstellen, ich bin mit Morphium, also randvoll, ja. Dann kommt der spanische Chefarzt mit seinem Tablet an mein Krankenbett und per WhatsApp habe ich dann meine eigenen Röntgenbilder abfotografiert und an meinen deutschen Chirurgen geschickt, dass er weiß, mit welchem Krankheitsbild ich morgen aufschlage. Ich hätte viel dafür gegeben, dass das spanische Krankenhausinformationssystem mit dem deutschen Krankenhausinformationssystem reden kann. So, wenn Sie in Düsseldorf sitzen, sind Sie näher an Amsterdam als in Berlin. Die Chance, dass Sie sich beim Fahrradfahren verletzen, ist in Holland höher als in Deutschland. Das heißt, Sie können keine nationale Insel irgendwo bauen. Also sorry, das ist ein Anachronismus. In dem Moment, wo Sie global funktionierende und global standardisierte Software kaufen und sich dort reinklinken, gibt es aber auch keinen Grund, nicht dieselbe zu nehmen, die Beispiel Gesundheitswesen, in Österreich schon läuft. Also Österreich hat seit 10,
10, 15 Jahren die Elga am Laufen, sehr erfolgreich, noch nie was passiert. Deutschland ist gerade dabei, zum 23. Mal die EPA neu zu starten, weil wir sagen, es funktioniert nicht. Ja, sorry, aber dann nehmt doch einen Bruchteil von dem Geld, kauft das einfach in Österreich und dann habt ihr nicht eine deutsche Lösung, sondern habt ihr eine europäische Lösung, mit der wir auch nach Spanien und Holland kommunizieren können.
Aber ist das jetzt nur Datenschutz? Ich meine, ich hätte jetzt gesagt gehabt, ja, ich wette mit Ihnen, es liegt doch daran, dass wir in Deutschland einen völlig überzogenen Datenschutz haben und deshalb können wir alles nicht machen.
Nein, Datenschutz ist ein großes Feigenblatt der Verhinderer. Die Wahrheit, also nur mal, also wir haben ja diese Situation, ja, es sind ja meine Daten. Ja? Also ich im Krankenhaus, ich möchte, dass meine Daten nach Deutschland wandern. Da gibt es keinen Datenschutz dieser Welt, der das irgendwo verbieten kann.
Wobei natürlich der Weg über WhatsApp und so weiter.
Das ist eine gute Beobachtung. Das ist eine gute Beobachtung. Ganz kurz, was Sie da sehen ist, mangels funktionierender staatlicher Infrastruktur muss ich auf WhatsApp, das unsicherste aller Medien, ausweichen. Also mein Datenschutz wäre sicher geholfen, es gäbe hier irgendeine staatliche Lösung. Dasselbe, wir hatten Corona und dann haben wir den Schulen verboten, Teams zu benutzen. Ja schön, will auch niemand, aber der Staat hat auch nichts anzubieten. Also ich hätte ja gerne eine saubere Lösung. Also Datenschutz können wir drüber reden. Ich glaube, wo wir drüber, vielleicht abstrakter erst einmal drüber reden müssen, ist Regulierung an und für sich. Also wir reden in Deutschland immer dafür, wir könnten, aber die Regulierung lässt mich nicht. Ja? Und sorry, es liegt nicht an der Regulierung. Im Gegenteil, mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an mangelnder Regulierung. Achtung, das ist mangelnder Regulierung. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine, Nordrhein-Westfalen, Sie betreiben eine große Raffinerie. Da haben Sie einen Leitstand mit ungefähr 300 Knöpfen. Diesen Leitstand mit 300 Knöpfen kann eine KI wesentlich besser konfigurieren als jeder Fachingenieur, den Sie da vorstellen. Aber Sie werden die KI nicht nutzen, Herr Stelter. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Haftungsfrage ist nicht geklärt. Wenn mir die Raffinerie um die Ohren fliegt mit dem Ingenieur davor, dann muss ich entweder menschliches Versagen, technisches Versagen oder höhere Gewalt. Und das lässt sich dann sehr genau irgendwie greifen. Wenn ich eine KI dahinsetze, die macht es viel besser als der Ingenieur. Aber es kann trotzdem in die Luft fliegen. Und dann sage ich, naja, da steht die schwarze Kiste, die hat das so gemacht. Aha. Ja, die hat es auch so schnell gemacht, ich konnte als Mensch gar nicht eingreifen. Aha. So, wo ist jetzt das Haftungsrisiko? Das heißt, wir müssen, und das ist zum Beispiel eine klassische Aufgabe dieses Ministeriums, wir müssen Rahmen für Haftungsrisiken geben. Und die sind natürlich Use-Case-abhängig. Das ist im Medizinbereich ganz was anderes als in einer Raffinerie. Ja, was völlig anderes. Wir müssen sich quasi die deutschen Raffinerien in Summe, Industrie, muss sich zusammensetzen und muss sagen, wir definieren den Einsatz von KI wie folgt und das hart überprüfbar folgende statistische Parameter. Wenn das in Ordnung ist, dann ist das zertifiziert, dann können Sie das einsetzen und wenn es dann explodiert, ist es höhere Gewalt, dann sind Sie raus. Also Haftungsrisiko, genau wie die bürgerlichen Handelsgesetzbücher vor 150 Jahren. So. Solange Sie diese Regulierung nicht haben, wird es keinen seriösen Einsatz von KI geben. Solange kommt immer nur, wir generieren ein Bild, wir generieren einen Song, wir fassen Ihnen einen Text zusammen. Also immer nur Co-Pilot. Weil am Ende natürlich Daniel Stelter persönlich da sitzt, sich das nochmal durchlesen muss und damit er persönlich das Haftungsrisiko. Solange Sie das nicht haben, kann eine KI nie was alleine machen. Ja. Wir müssen diese Haftungsrisiken standardisieren. Also die quasi Profile machen für die verschiedenen Use Cases in allen Business Verticals und dann sagen sie als nächstes ja, aber die brauchen ja alle dasselbe Tooling, die müssen sich ja alle an denselben Prozess halten, wie sowas erarbeitet wird. Wer verwaltet diesen Prozess? Das ist die Aufgabe des Ministeriums.
Ja, aber die Frage ist natürlich, ja, okay, aber jetzt mal diese Haftungsfrage. Ich kann mir mal vorstellen, das Justizministerium wird eine Menge damit reden wollen. Und dann sind ja nun Politiker und Beamte damit beschäftigt und die neigen doch dazu, risikoavers zu sein. Also ist da nicht die Folge immer eine Überregulierung in Deutschland verglichen mit anderen Ländern, die quasi uns aufgrund der Ängstlichkeit oder auch vielleicht der fehlenden Kompetenz dazu verleitet, im Zweifelsfall immer auf zu viel Sicherheit zu setzen? Ich meine, ein anderes Beispiel, Altersvorsorge. Bei uns, wenn wir private Altersvorsorge machen, dann ist es immer mit Gürtel und zwei Hosenträgern und am besten noch irgendwie Fallschirm. Und dann kommt hinterher, wundert man sich, dass es viel kostet und keine Rendite erbringt. Also ist das überhaupt in Deutschland möglich? So eine Art, weil Sie haben ja ein bestimmtes Regulierungsmodell im Hinterkopf, welches ja gewisse Risiken zulässt.
Ja, das muss es. Das ist ein bisschen vielleicht wie ein DIN oder so. Also Sie müssen da Arbeitskreise aufsetzen. Die Arbeitskreise müssen gesteuert werden, also moderiert werden, müssen finanziert werden. Aber das sind nicht die Ministerien, die das selber machen. Sie haben aber natürlich schon, also wir haben in Deutschland zurzeit ganz sicher einen Elitenengpass. Also wir haben ein Elitenproblem, was Digitalisierung angeht. Anfang des 19. Jahrhunderts, im ausgehenden 18. Jahrhundert, ist es der Landadel und die Kirche, die Deutschland administrieren. 50 Jahre später ist es ein straff reguliertes Berufsbeamtentum. Also es kommt eine völlig neue Elite da rein. Jetzt gucken wir uns heute an und wir haben halt heute in Summe Juristen. Und der Jurist, der ist nie gestalterisch tätig, der ist immer im Risiko vermeiden. Ja. Und wir haben da sicher eigentlich Bereiche, das geht ja bis in die Presse oder so. Also wir haben da einen Elitenengpass. Also wir haben jetzt in Deutschland in Summe, glaube ich, 6 Bundes-CIOs gesehen. 6 Bundes-CIOs. Da gab es einen, das war Klaus Witt, der hatte Informatik studiert und hat schon mal ein IT-System gebaut. Also wirklich beachtenswerter Mann. Alle anderen waren Juristen. Also die Voraussetzung, Bundes-CIO zu werden, sind 2 abgeschlossene juristische Staatsexamen. Das kann nicht sein. Also sagen die natürlich so, also wir Juristen sind hochbegabt, wir können alles. Aber komisch, wenn ich ins Amazon-Management reingucke, da sitzen da relativ wenig deutsche Juristen. Wir haben auch keinen deutschen Juristen als Bundestrainer. Sie müssten ja regelmäßig mit den Behörden reden, das machen Sie besser als Jurist, sondern nee, wir haben Fußballspieler. Und da haben wir einen Engpass. Und dieser Engpass zieht sich. Wir hatten jetzt eine Bundestagswahl, wir hatten Spitzenkandidaten-Duelle und Quadrelle. Und keiner der Kandidaten könnte irgendwas sagen zu, wie ist Ihr Bild von KI, wie entwickeln sich digitale Wirtschaftsräume, wie setzen Sie den amerikanischen Oligopolen irgendwas entgegen. Aber wir haben auch auf Journalistenseite, ehrlich gesagt, niemanden, der da wirklich hart nachfragen kann. Wir spielen so ein bisschen alte Welt, aber eigentlich geht es mittlerweile um ganz neue Themen.
Na gut, aber es ist natürlich so, wir haben es zu tun, noch einmal letztlich mit einer älteren Gesellschaft. Sie haben ja Demografie vorhin angesprochen, ich würde sagen, wir haben es einfach damit zu tun, die Gesellschaft ist älter, wir sind dominiert immer noch vom Kaiserreich, nicht nur was die Bürokratie betrifft, sondern vor allem auch was die Industrien betrifft. Das sage ich immer, die meisten Industrien, die wir heute haben, die führenden Industrien, die sind alle im Kaiserreich gegründet worden, wenn Sie es von SAP absehen. Das heißt doch, wir brauchen, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, ich baue jetzt ein Ministerium auf. Also das Ministerium, ich muss erstmal Räumlichkeiten finden, dann muss ich mir Leute zusammen suchen. Habe ich verstanden von Ihnen, ich sollte nicht nur Juristen holen, ein paar Juristen werde ich nicht vermeiden können, weil die Politiker mir reintreten. Dann habe ich ein paar Informatiker. Die Informatiker versuchen, was zu machen. Und dann muss ich versuchen, mit dieser Truppe ja, Standards zu setzen. Sie haben vorhin gesagt, nach dem Motto, ein System für die direkte Kommunikation im Prinzip den Standard zu definieren oder zuzukaufen. Ich nehme an, es gibt zuzukaufen. Dem Gesundheitsministerium zu sagen, wisst ihr was, Freunde, ihr habt 20 Jahre lang Zeit gehabt, irgendwelche Dinge zu entwickeln, wir kaufen jetzt Österreich. Dem Bundesinnenministerium zu sagen, ihr habt 20 Jahre Zeit gehabt, was zu entwickeln, wir kaufen jetzt Dänemark, was das die digitale Kommunikation betrifft, so bei über Personalausweis und andere Themen. Und das Ganze so ein bisschen zu orchestrieren, das stelle ich mir schon ziemlich schwer vor, vorsichtig formuliert.
Oh, das ist noch deutlich schwieriger. Ganz einfach mit dem Einkaufen ist es nicht, sondern es ist im Grunde genommen zu sagen, pass mal auf, ihr könnt machen, was ihr wollt, wirklich, aber wir wollen, dass die Systeme, die ihr kauft und baut, sich anhand globaler Standards orientieren. Deswegen könnt ihr auch Österreich kaufen, weil Österreich tut das bereits, aber ich quatsch euch nicht rein, wie ihr es macht. Ich will nur, dass die Systeme nach außen, es geht nur um Kommunikation, es geht darum, dass ihr standardisierte Schnittstellen nach außen habt, dass das deutsche Gesundheitswesen hinterher mit dem Holländischen, mit dem Spanischen reden kann. Wie ihr das macht, ist egal. Und kaufen in dem Fall ist es einfach. In anderen Bereichen, Beispiel Landwirtschaft, da hat niemand irgendwas, das wird man bauen müssen. Aber auch da kann man keine deutsche Plattform bauen. Und das muss das Landwirtschaftsministerium machen. Aber das Digitalministerium muss sagen, pass mal auf, die Schnittstellen, wie die erarbeitet werden, wie die gepflegt werden, die Methodik, das kommt von uns. Danach macht ihr, was ihr wollt. Okay, das Problem ist zurzeit tatsächlich, das auf einer politischen Ebene ist noch deutlich größer. Sie haben zurzeit eine völlig unsägliche Verteilung von Digitalkompetenz über x verschiedene Player. Und ich bin mir nicht sicher immer, inwieweit das überhaupt vielleicht sogar gewollt ist. Also sie haben die Verantwortung gedoppelt und getrippelt und prinzipiell verteilt auf verschiedene Häuser. Also Beispiel, die Bundesnetzagentur kümmert sich um die Vergabe kümmert sich um Breitbandausbau und Mobilfunkfrequenzvergabe. Das ist eine nachgeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums. Aber das Wirtschaftsministerium ist ja gar nicht zuständig für Breitband und für 5G, sondern es ist das Verkehrsministerium. Also das Verkehrsministerium plant und die nachgeordnete Behörde eines anderen Ministeriums muss dann irgendwie umsetzen. Sie haben das Ähnliche, wenn Sie so AI Act oder ganz viele andere Sachen liegen beim Innenministerium, werden aber dann hinten auch wieder von der Bundesnetzagentur irgendwo umgesetzt. Oder Sie stellen sich vor, Sie sitzen in Finnland, wollen jetzt über AI reden und sagen, du ruf doch mal schnell in Deutschland an. Sie stellen sich vor, Sie sitzen in Hessen im Digitalisierungsministerium, wollen über AI reden und sagen, ruf doch mal auf Bundesebene an. Keine Ahnung, da ist niemand oder zu viele. Ja? Also das wird eigentlich das Problem sein, dort aufzuräumen, dort Kompetenzen zu bündeln, was diese Themen angeht. Und dann ist die große Gefahr, dass man sich dem politischen Konflikt nicht stellt, dass man sagt, pass mal auf, ich habe die Hosen voll, die Ministerien sind sowieso nicht gestaltbar. Wir lassen das alles, wie es ist, und wir bauen einfach noch eine neue, dritte quasi Institution einfach daneben. Ja, da muss ich mich mit niemandem streiten, brauche ich nur Geld, stelle ich Leute ein. Das ist aber wahrscheinlich der Grundfehler aller Digitalisierung bisher, dass man versucht hat, sich zu waschen, ohne nass zu machen und prinzipiell dem unvermeidbaren Konflikt, dem politischen Konflikt, aus dem Weg gehen möchte und dann halt nach 30 Jahren immer noch nicht digitalisiert hat.
Okay, aber jetzt haben wir das Ministerium. Wie kann das Ministerium erfolgreich sein? Wie kann es sein, dass wir in 30 Jahren nicht wieder einen Podcast machen und sagen, es hat sich gar nichts geändert, 60 Jahre lang dann? Also wie kann das Ministerium aus Ihrer Sicht erfolgreich sein?
Das Ministerium behandelt ausschließlich Querschnittsthemen. So, diese Querschnittsthemen sind die Frage erstens Interoperabilität. Also wie werden Profile erarbeitet, welche Communities, wie werden die moderiert, welche Governance-Modelle, wie wird das dann hinten standardisiert, dokumentiert mit Testcases, das muss gepflegt werden und so weiter. Das ist ein Riesending. Das Thema. So, dann gibt es noch zwei verwandte Themen. Das eine ist KI und das andere ist Krypto. Also Sie müssen für KI genau dasselbe, also Sie müssen diese Profile bauen, auch wieder Community und so weiter, dafür die Methodik zur Verfügung stellen. Und Sie müssen im Kryptobereich vor allem Dinge als rechtskräftig zertifizieren. Also es ist mir ist ja völlig Wurst, was Sie Tolles mit Zero-Knowledge-Proofs und Blockchains irgendwo bauen können. Wenn das Ganze hinten nicht rechtskräftig ist, wird sich daraus nichts entwickeln. So. Und das kann aber nicht sein, dass das Landwirtschaftsministerium sich über die Rechtskräftigkeit von KI fragt und das Justizministerium wird sowieso machen und im Gesundheitsministerium macht man es nochmal ganz anders, sondern das ist ähnlich wie eine Unterschrift, ist die rechtskräftig, ja oder nein, muss ein Notar dabei sitzen, kann eine Textform, was heißt das? Das wird einmal natürlich. Diese Dinge sind in dem neuen Ministerium zu klären, das sind die Themen. Die Tools und Dinge sind den Fachministerien zur Verfügung zu stellen. Die Digitalisierung findet in den Fachministerien statt, weil die haben auch das Fachwissen überhaupt. Aber auch da muss man darauf achten, dass die Kommunikation aus dem Digitalministerium in die Fachministerien geordnet ist. Also man braucht so eine Art Liaison-Offizier. Man redet dann von sogenannten Spiegelressorts, dass das Digitalministerium einen Ansprechpartner in dem jeweiligen Fachministerium hat und nicht einfach eine Telefonliste hingelegt bekommt. So, ruf an, wen du magst. So, das ist der Entwurf dieses Ministeriums. Und dann hat dieses Ministerium eine Besonderheit. Es schreibt jetzt anderen Ministerien das Wie vor. Also alle anderen Ministerien befassen sich mit sich selber. Kein anderes Ministerium ist ein Querschnittsministerium. Alle Landwirtschaftsministerien befassen sich mit Landwirtschaft. So, dieses eine Ministerium sagt jetzt allen anderen Ministerien, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir sagen euch wie, mit welcher Methodik. So, das muss ich ja auch erstmal durchgesetzt bekommen. Dafür haben wir in Deutschland ein Konstrukt, das nennt sich Richtlinienkompetenz. Die sitzt normalerweise am Bundeskanzleramt. Da gäbe es jetzt zwei Optionen. Entweder man macht aus dem neuen Ministerium kein Ministerium, sondern wirklich wieder quasi ein Staatssekretär im Bundeskanzleramt, das dann quasi eine Richtlinienkompetenz hat. Oder man schafft es auf eine andere Art und Weise, da sind jetzt tatsächlich die Juristen gefragt, dieses neue Ministerium mit einer Richtlinienkompetenz auszustatten, dass das quasi erbt aus dem Bundeskanzleramt und in den anderen Ministerien rumlaufen kann und sagen, sorry, ihr könnt nicht einfach hier wild irgendwelche Digitalplattformen bauen, sondern ihr müsst mal anfangen, zuerst standardisierte Schnittstellen reinzuziehen. Das werden wir nicht in einer Legislaturperiode schaffen. Also das ist ganz klar. Aber es hilft denn nicht. Wir müssen ja mal anfangen.
Das glaube ich auch nicht. Definitiv. Für mich ein bisschen die Frage ist, weil Sie gemeint haben, die Fachkompetenz liegt in den anderen Ministerien, also Gesundheitsministerium, Bauministerium und so weiter. Und jetzt würde ich halt schon die Frage aufwerfen, woran lag es denn, dass die Ministerien jetzt gescheitert sind mit ihren Digitalisierungsbemühungen? Lag es an der mangelnden IT-Kompetenz oder lag es an der mangelnden Fachkompetenz? Also, wir könnten ja das Baurecht vereinfachen beispielsweise. Das ist ja eine Sache, die kriegen wir auch ohne Digitalisierung hin. Ich habe früher in meiner Beratungszeit so mit Unternehmen zu tun gehabt, die eine SAP-Einführung gemacht haben. Also SAP-Einführung selbst habe ich nicht beraten, aber ich habe halt gesehen, was Unternehmen da gemacht haben. Und ich habe zwei Unternehmenstypen da kennengelernt. Die einen, die haben gesagt, oh, wir sind ganz besonders und haben SAP in jeder Hinsicht angepasst. Das heißt, da wurde SAP an die Organisation angepasst. Das sind meistens Projekte gewesen, wo die Berater hunderte von Millionen verdient haben, die Organisation wurde jahrelang auf Lahm gelegt und so weiter. Und dann waren die anderen Unternehmen, die gesagt haben, SAP heißt der Standardanwendungsprogramm, also Standard. Wir machen es andersrum, wir kaufen SAP und wir passen uns SAP an. So. Und das ist für mich so ein bisschen so der Gedanke, der mir gerade gekommen ist bei unserer Unterhaltung. Ich glaube einfach, wir bräuchten mehr Übernahme von Standards, haben aber im Prinzip eine Organisation, wo alle sagen, oh, wir sind so besonders, wir brauchen aber die besondere Lösung. Meine Gesundheitsakte ist das dramatisch teuerste und prominenteste Beispiel. Das muss man ja auch aufbrechen, oder?
Also es liegt nicht an der Fachkompetenz. Also Baurecht hat das Bauministerium verstanden. Das nehme ich denen ab. Da gibt es irgendwo an den unteren Ebenen Leute, die können das rauf und runter deklinieren. Digitalisierung ist auch nicht das Problem. Die Technologie, die wir bräuchten, haben wir seit 1996. Also das ist jetzt kein Rocket Science oder so. Tatsächlich merken wir, am Ende vom Tag geht es um politische Transformation. Also weil Sie sagen, das Unternehmen muss sich an das Digitale, an die Software anpassen und das geht nur in diese Richtung, es geht nie andersrum, immer gescheitert, richtig beobachtet. Jetzt sagen Sie ja, jetzt führen Sie hier Digitales ein und jetzt muss ich eine analoge Verwaltung daran anpassen. Dann sagt die analoge Verwaltung erstmal, da stellt er hier überhaupt keinen Bock. Dann mache ich überhaupt nichts, ich sitze sie einfach aus und ohne, dass sie mir physisch Gewalt antun, mache ich gar nichts. Also das ist ein politisches Thema. Also Digitalisierungsversagen ist zuvorderst ein politisches Thema, ob wir das durchsetzen. So. Man kann das abstrakt diskutieren. Abstrakt merkt man, Digitalisierung bringt immer zwei Dinge. Die bringt immer Effizienz und Transparenz. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die der Bürger gerne hätte von seiner Verwaltung, auch aus seiner Wirtschaft, Transparenz und Effizienz. Nur in Verwaltung und Wirtschaft hat niemand Bock auf Effizienz und Transparenz. Also überhaupt gar keine. So, daran scheitert es jedes Mal. Also das ist verkürzt das Ganze. Also Sie können sich vorstellen, Daniel Stelter hochbegabt, er findet eine Tablette, die die Hälfte aller Kranken heilt, Spontanheilung. So, jetzt sind Sie ein guter Mensch, verschenken das Ganze, warten auf den Medizin-Nobelpreis und jeder guckt Sie nur an und sagt, was ist denn das für ein Arsch? Ich bin Arzt, Sie haben die Hälfte von meinem Budget kaputt gemacht. Im Apotheker haben Sie die Hälfte vom Budget kaputt gemacht. Pharmaindustrie haben Sie die Hälfte vom Budget. Interessanterweise, sogar dem Staat, der uns Bürger repräsentiert, haben sie die Hälfte vom Budget kaputt gemacht. Weil die Hälfte der Umsätze gehen natürlich als Steuer an Staat. Und das ist jetzt ein Faktor 2. Wenn Digitalisierung irgendwo einschlägt, können wir auch einen Faktor 100 haben. Und sie merken, was sie für Widerstände übersetzen müssen. Da müssen wir vielleicht auch gleich mal über Corona wahrscheinlich reden. Also das Kind muss erst in den Brunnen fallen, heißt es immer. Ja, vorher nimmt ihnen niemand Innovation ab. So, bei Corona sind 150.000 Kinder in den Brunnen gefallen. 150.000 Corona-Tote, Pi mal Daumen in Deutschland. Jetzt gucken wir uns an, wo stehen wir heute, 5 Jahre später? In welchem Ministerium haben wir ein Bit digitalisiert? In welchem Ministerium sind wir heute 1 Zentimeter mehr gerüstet als 2020? Die Antwort ist in keinem einzigen. Wenn der Covid morgen wiederkommt, schließen wir die Schulen, setzen uns mit der Müslischale auf die Couch und warten auf den Untergang. Und das erzähle ich nur, um zu sagen, wie groß das Beharrungsvermögen ist und welche Durchsetzungskräfte dann auch davon nöten sind. Also wir hatten am Anfang, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen gedacht, was wäre eigentlich der ideale Bundesminister? Also wie müsste ein Digitalisierungsminister aussehen? Was muss der mitbringen? Da haben wir, soll es ein Informatiker sein? Oder ja, nein, vielleicht. Und wir sind am Ende drauf gekommen, es muss eigentlich jemand sein, der politisch noch eine große Karriere vor sich hat, der richtig was verlieren kann. Das muss jemand sein mit einem gewissen Hang zum Sadismus und dem man sagt, schwimm oder stirb. Also jemand, der zum Erfolg und zum Durchsetzen gezwungen ist, weil mit freundlich setzt man sich hier nicht durch. Das haben wir, sorry, dann hätten wir in den letzten 5 Jahren hätten wir freundlich Fortschritte gemacht.
Sie haben ja gesagt, Österreich funktioniert. Ich habe gesagt, Dänemark funktioniert. Was kann man denn von denen lernen? Also wenn ich jetzt mit dem der Minister wäre, was ich nicht bin, habe auch keine Aspiration gehabt, aber wenn ich das wäre, dann würde ich wahrscheinlich zuerst zu denen gehen und würde von denen lernen, wie die es gemacht haben.
Also manche von den Dingen kann ich nicht erklären. Dass Österreich funktioniert hat, wird in meinem Umfeld so als Glitch in der Matrix wahrgenommen. Also es war eigentlich nicht vorgesehen. Alle haben daran gearbeitet, das zu verhindern und aus Versehen ist Österreich dann doch gekommen. Also wir sind in Deutschland dabei, jetzt nach Gematik ist gegründet worden 2003, aber das wird ja nicht an irgendeinem Mittwochnachmittag gegründet. Das heißt, da gibt es schon 10 Jahre Planungen vorher, bis man dann 2003, also in frühen 90er Jahren fängt man an. Und gerade gestern kam die Nachricht, man tat ganz erstaunt, die elektronische Patientenakte hätte Sicherheitsmängel, man müsse nochmal grundlegend von vorne anfangen. So würde man das sicher nicht online stellen. Ja, wir hatten das schon bei dem digitalen Rezept, was da nicht funktioniert hat, weil die Server nicht ausgereicht haben. Sorry, also wo auf der Welt reicht denn der Server nicht? Wenn der Server nicht reicht, dann stelle ich einen daneben. Kann ich in die Cloud packen? Gibt es auch eine zertifizierte Cloud und einen Bums? Aber das sind ja alles dumme Ausreden dafür, dass wirklich nichts kommt. So. Und ich bin mir sicher, in Österreich war das auch nicht vorgesehen. Und wir haben natürlich enormen Druck auf dem deutschen System, wenn man sagt, sorry, also wir waren vorher bei Datenschutz. Gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht in Österreich? Ja, klüglich gilt die in Österreich. 1:1, europäische Datenschutzgrundverordnung. Also die Systeme sind ja konform. Ja, das ist nicht irgendwie was völlig Abstruses, was in Dänemark läuft. Ne? Europäische Datenschutzgrundverordnung. Also vielleicht auch interessant für die Hörer, was diskutiert man? Wir reden immer viel über Estland. Wahrscheinlich das größte Digitalisierungsprojekt, ich sage es mal auf der Schulbank, größte Digitalisierungsprojekt der Welt ist das indische Aadhaar. Eine digitale Identität für 1,3 Milliarden Inder. Die hatten 1 Million neuer Kunden, Achtung, pro Tag. 1 Million neuer Teilnehmer pro Tag. So, das ist ein System. Und der Staatssekretär, der das hochgefahren hat, Ramsevak Sharma, ist mit Mitte 40 nochmal in die USA gegangen, war Mathematiker, nochmal 2 Jahre Informatik studiert, um sich auf diese Arbeit vorzubereiten. Das war 2002. Wir saßen in derselben Vorlesung zusammen. Ja. Aber das ist jemand, der wirklich in 25 Jahren Bild hat. Also Sie denken, in Generationen, heute was aufzubauen, muss in Generationen da sein. Vielleicht ist das auch schon der Faktor. Also das meiste, was ich bei uns sehe, ist 24 News Cycle. Also Kubicki hat was gesagt, Bosbach hat scharf zurückgeschossen und Habeck hat sich eingeschaltet. Lindner wollte auch was beitragen. Das ist Neues. Also Chinesen haben so Pläne. Chinesen haben leider wahrscheinlich ziemlich gute Pläne dafür, was sie mit Taiwan machen. So sollte man ihnen mal die Möglichkeit geben. Aber die haben massig Pläne, wie man in 50 Jahren agiert. Wie man genau, was ich vorher beschrieben habe, so einen großen Umbau hinbekommt. Und sorry, also da fehlen mir in Deutschland schon die Ansprechpartner. Also da weiß ich auch nicht, an welcher Stelle Deutschlands danach gedacht wird. Ich würde mir hoffen, Sie würden mir jetzt vehement widersprechen.
Nö, wieso sollte ich das? Ich würde natürlich sagen, naja gut, ich glaube, wenn wir jetzt so argumentieren, würde ich natürlich sagen, dass autokratische Staaten wie China tendenziell im Vorteil sind. Dann würde ich sagen, dass generell natürlich Staaten, die ihr politisches Führungspersonal nach Qualifikation aussuchen, wenn sie nach, ich weiß kürzlich, wenn wir nach Kanada blicken, kann man jetzt über kanadische Politik sagen, was man will, aber Der Lebenslauf von dem Premierminister ist einfach beeindruckend mit Harvard, mit Goldman Sachs und mit Bank of England. Das sind einfach Leute von einer unglaublichen Qualifikation. Das sind andere Leute, als die bei uns überwiegend in die Politik kommen. Gut, jetzt gibt es mit Herrn Wildberger und Frau Reiche und so weiter, gibt es vielleicht ein paar Leute, die vom Profil her sich positiv abheben gegenüber dem deutschen Niveau, aber im internationalen Niveau ist es nicht unbedingt so top sind. Also die Frage ist für mich so ein bisschen, muss es autokratisch sein? Was es definitiv sein muss, ist ja mit der Qualität versehen. Sie haben vorhin die USA angesprochen, die haben zwar sehr viel Qualität im Silicon Valley, Gründerszene und so weiter, aber die haben offensichtlich im Staat auch nicht hinbekommen bis jetzt. Zumindest habe ich sie so gehört. Also für mich ist es so, ich folge ihnen total und ich sage mal einfach so, ja gut, aber wenn ich so einen Plan, so einen Big Plan, kriegen wir nicht hin. Wir haben nicht das Personal, welches so langfristig denkt. Die Wahlzyklen sind zu kurz. Das Ministerium, was jetzt aufgebaut wird, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es bei der nächsten Regierung, wenn die ersten 4 Jahren kommt, nehmen wir mal an, dass die hält jetzt in der Legislaturperiode, dann muss das Digitalministerium bestehen bleiben, damit es überhaupt effektiv werden kann. Weil ich glaube, die ersten 4 Jahre sind sie damit beschäftigt, es erstmal aufzubauen.
Alleine das Aufräumen, also die aus den anderen Ministerien Teile, Zuständigkeiten und Personal zusammenzuziehen, wenn man es denn so sauber machen würde und nicht einfach was Neues daneben kopiert, allein das ist eine Herkulesaufgabe, die uns 4 Jahre kosten wird.
Dann würde ich jetzt einhaken, würde sagen, okay, jetzt ich lasse mal so, wissen Sie, das ist so holistisch unser Gespräch, so jetzt mal, nehme ich jetzt mal auf. Und dann sage ich mir, wir brauchen wahnsinnig viel Zeit, haben wir schon verloren. Okay, man kann, die anderen wirken weiter, aber es ist so ein Marathon, wir können auch aufholen wieder. Wir haben aber das Thema, dass das Ministerium, das jetzt richtigerweise kommt, wie Sie auch gesagt haben, dass es einfach lange braucht, bis es richtig effektiv wird. Also bis es wirklich, wirklich wirkt, ist wahrscheinlich erst in der nächsten Legislaturperiode. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, es gibt einige Bausteine, die im Prinzip im Ausland gut funktionieren. Österreich, Dänemark und so weiter. Und wäre dann nicht die richtige Strategie zu sagen, ich baue das Ministerium systematisch auf, ich mache mir diese Spiegelleute in den jeweiligen anderen Ministerien etc. etc. Ich mache mir eine Agenda, ich überlege mir mal, was im ganzen System ausschauen kann. Aber ich schaffe auch Quick Wins im Sinne von, da beweise ich zum einen als Ministerium, ich habe den Impact und ich zum anderen zeige ich auch der Bevölkerung Nutzen, damit ich eine Überlebenswahrscheinlichkeit habe in 4 Jahren. Und diese Quick Wins wären ja dann doch einkaufen und implementieren.
Ja, müssen sie ja. Sie müssen ja irgendwo in die Bevölkerung rein kommunizieren und zeigen können, ich mache was. Also immer zu sagen, ja, wir standardisieren im Hintergrund und die Bevölkerung sagen, sorry, wir sind schon wieder 3 Jahre um. Was habt ihr denn gemacht? Ja, standardisiert, vorbereitet. Das ist ein bisschen wenig. Also in den 90er Jahren habe ich immer viel Fernsehen geguckt und Henry Maske fand ich super. Was ich da gesehen habe, ist, der kriegt richtig auf die Fresse. Aber er exerziert total sauber durch. Er fängt nicht an zu hudeln oder einfach nur zu schreien und auf den anderen anzuhören, sondern sagt, pass mal auf, das ist die Methode, so habe ich das gelernt, dass das Beste ist mit dieser Methode. Und mit dieser Präzision werde ich das jetzt durchziehen, egal ob ich mir jetzt gerade mal einen fange oder nicht. Und ich würde mir Henry Maske wünschen in der Politik. Bei Quick Wins können Quick Wins sein, wenn Sie das Ganze aus einem Zielbild ableiten. Das ist dieses Zielbild der globalen Vernetzung. Dafür brauchen Sie globale Standards. Also in Bereichen wie zum Beispiel Gesundheitswesen, wo Sie diese globalen Standards haben, können Sie einkaufen und Sie haben dann ein System, was auch in 15 Jahren noch global kommunizieren kann. Bei anderen Quick Wins, ich glaube, da waren wir waren eher ein bisschen zu sehr auf Quick Wins raus. Wenn ich jetzt Quick Wins nur schnell irgendwas dahinstelle, dann habe ich eher Legacy geschaffen, über die ich mich in 3 Jahren unglaublich ärgere, weil dann habe ich eine deutsche kleine Insel irgendwo hingesetzt und es ist nicht nur eine deutsche Insel, sondern, das haben wir auch in diesem Papier extra angesprochen, also es gibt geografische Inseln, es gibt auch thematische Inseln. Das heißt, wenn Sie ein Krankenhaus betreiben, müssen Sie natürlich Gesundheitswesen kommunizieren können. Aber Ihr Krankenhaus müssen Sie auch ins Abrechnungswesen, ins Versicherungswesen, ins Personalwesen, ins Logistikwesen und sogar ins Energiewesen rein kommunizieren können. Also eine digitale Krankenhausplattform hilft Ihnen gar nichts, wenn die nicht in die anderen Verticals irgendwann auch später rein kommunizieren können. Also Sie müssen immer auf dieses Rauskommunizieren standardisierte Schnittstellen. Wenn Sie die haben, können Sie morgen Nachmittag einkaufen, können glänzen. Wenn Sie die nicht haben, werden Sie sehr schlecht beraten, nur irgendein Custom-Ding hinzustellen. Das ist eigentlich genau das, was Sie aus Ihrer Beraterkarriere beschreiben. Sie sagen, ja, der hält sich für sehr besonders, der lässt sich für ganz viel Geld ganz was Besonderes hinprogrammieren. Und hinterher ärgert er sich permanent, dass er damit nicht weiterkommt und dass es unglaublich teuer wird. Also Quick-Wins ja, wenn man sehr genau drauf achtet.
Kann man diese Schnittstellen, kann man die nicht auch kaufen, standardisiert? Weil Sie haben ja gesagt, das Motto, wir brauchen ein System für die direkte Kommunikation. Ich meine, muss man das in Deutschland entwickeln? Kann man das nicht jetzt einfach auch kaufen irgendwo?
Es ist sehr schwierig. Also Sie können das, im Gesundheitswesen gibt es das, da komme ich her. Da haben wir das Ganze quasi übertragen, also transferiert. Wir haben uns geschaut, was funktioniert im Gesundheitswesen. Gesundheitswesen, das nennt sich IHE, Integrating the Healthcare Enterprise. Da hat man quasi so in den 90er Jahren gefragt, amerikanische Radiologenverband, wie kriege ich denn mein Röntgenbild vom Radiologen zum Hausarzt? So, und da kam im Grunde genommen General Electric und hat gesagt, ich habe eine ganz einfache Lösung. Alle Radiologen und alle Hausärzte weltweit müssen einfach ein General Electric System kaufen und dann läuft das. Also das ist so, da müssen sie den kleinen Finger in den Mundwinkel legen. Und das Ganze war gar nicht so abstrus, weil die Wahrheit ist, Siemens, die deutschen Anbieter haben im Grunde genommen dieselbe Idee gehabt. Das ist der amerikanische Radiologenverband, hat gesagt, sorry, so schwierig ist das nicht, standardisiert doch mal die Schnittstellen, dann kann irgendein Radiologensystem mit irgendeinem Hausarztsystem dieses Röntgenbild schicken. Und was sie dann merken ist, es geht vor allem um Community und Governance. Also es geht hier, das sind Rechts- und Wirtschaftsräume. Da können Sie nicht einfach einkaufen, können sagen, ja, wir nehmen das von Google. Das ist im Übrigen technisch fortgeschritten, ist völlig langweilig, interessiert kein Mensch. Sondern die Frage ist, was ist das mit der saubersten Governance? Also nochmal, Sie begeben sich hier in eine Abhängigkeit von Dritten und, das hatte ich vorher angeschlossen, Sie begehen einen normativen Akt. Sie legen hier Recht fest, wie ein Prozess abzulaufen hat. Und es gibt keine Präzedenz, keine funktionierende Präzedenz in der Geschichte, wo man gesagt hat, du, Firma Volkswagen hat hier schon mal ein paar Gesetze vorbereitet, würde ich sagen, nehmen wir doch einfach die, da müssen wir uns nicht lange drüber streiten. Nee, aber jetzt, kann ich vielleicht eine positive Geschichte erzählen. Also auch, wir brauchen ja auch mal Erzählungen aus Deutschland raus, aus Europa raus, weil wir gucken immer hin und werfen uns in den Dreck und sagen, der Amerikaner, Stelter und Markowitz reden seit 58 Minuten, ein Amerikaner, der hätte das in kurzen Hosen gemacht, hätte sich geduzt, hätte mittlerweile ein Startup aufgebaut und verkauft und die zwei sitzen immer noch im Podcast am Reden, das sind Deutsche, ja, die können es nicht.
Wobei, ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich kurze Hosen anhabe, insofern wissen sie ja nicht.
Gut, das ist das Schöne bei Videokonferenzen, unterhalb der Gürtellinie ist alles egal, aber die Geschichte, die wir uns nicht häufig genug erzählen, Deutschland ist fucking World Champion. Und zwar hat Deutschland Mobilfunk hochgefahren. Das ist die Geschichte, die wir nie erzählen. Wir reden immer irgendwas von den USA. Also Sie müssen sich vorstellen, Mitte der 70er Jahre, da bin ich geboren, Mitte der 70er Jahre, unglaublich kluge Leute im Bundespostministerium gab es damals noch, überlegt sich, wir brauchen digitalen Mobilfunk. Und dann geht man zu den Amerikanern, das war Qualcomm vor allem, glaube ich, damals, geht man zu den Amerikanern. Die Amerikaner sagen, super, wir sind technologisch führend, wir verkaufen euch ein deutschlandweites Mobilfunknetz. Also wir bauen es auf, wir betreiben es und wir verkaufen euch die Handsets. Dann hat man in Deutschland zwei Fragen. Wir sind jetzt nicht bei TikTok, wir sind bei seriösen Anwendungen und Abhängigkeiten. Wir müssen immer Abhängigkeiten diskutieren. Das waren zwei Fragen. Wo landet das Geld? Und wie viel kann ich mitquaken? Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, also deine Meinung interessiert mich ein Scheißdreck und das Geld landet bei mir. So, diese Fragen unbefriedigend beantwortet, ist man dann losgelaufen und war dann klug genug einzusehen, dass es keine deutsche Plattform, also man hat dummerweise, dieselbe Ministerium hat parallel BTX gebaut, also ein deutschlandweites Internet, aber im Mobilfunk gibt es auch historisch, gibt es Präzedenzen, also aus den 50er Jahren Abkommen über den grenznahen Funkverkehr mit Frankreich. Also gibt es quasi so. Und dann sagen wir, pass mal auf, das schaffen wir gar nicht in Deutschland. Lieber Daniel, ruf doch mal die Franzosen an, ruf doch mal die Briten an. Ich hänge mich deswegen mit den Finnen und Norwegern ans Telefon und wir laufen mit einer Community los. Ja? Und diese Community, das wird 1980 gegründet, GSM-Konsortium, und diese Community standardisiert. Und jetzt kommt Henry Maske. Der ist kein Quick-Win. Die setzen sich hin und standardisieren. Von 1980 und 1990, 91 geht das erste Telefon live. Zwischendurch, aus Sicht des Bürgers, 10 Jahre nichts passiert. Kein Quick Win. Aber was dann kommt, ist ein Wirtschaftsraum mit Standardisierung auf und so. Wir haben also 10 Jahre in Bonn, wir haben die Leute getroffen. Also die sind mittlerweile alle weit über 80, das muss man immer ein bisschen ausdifferenzieren. Manchmal wird es ein bisschen wirr, aber ein paar Sätze sind hängen geblieben. Der eine Satz von den Kollegen, den ich gehört habe, war, das war total toll, das waren internationale Ingenieursteams, wir haben so toll zusammengearbeitet. Außer in einer Abteilung wurde immer gestritten, die hieß Intellectual Property. Ja, genau, da wird die Governance und die Machtfrage diskutiert. Das ist das Wichtige. Alles andere ist wirklich Technik nachgeordnet. Nochmal, man läuft zu dem damaligen Zeitpunkt gegen ein überragendes, technisch überragendes amerikanisches CDMA. Technisch überragend. Und der andere Satz von dem Kollegen, der, also man muss sich vorstellen, Katar 1990, das sind irgendwie 150.000 Leute in der Wüste, also völlig irrelevant. Der Satz lautete: Als sich Katar für uns entschieden hat, wussten wir, wir haben gewonnen. Das heißt, da stand ein Emirat Katar und hat sich gefragt, was kaufen wir denn jetzt? Kaufen wir das amerikanische CDMA, technologisch führend, oder kaufen wir das durchstandardisierte europäische GSM? Und dann hat man gesagt, ja, Moment, das ist ja viel attraktiver. Ich habe eine Mehrzahl an Anbietern, muss mich in keine Abhängigkeit begeben. Ich habe ein Ökosystem von Anbietern. Da will ich rein. Also Katar selber war unentscheidend. Der Markt ist so winzig. Aber man hat gesehen, wir haben das attraktivere System aufgebaut. So viel im Übrigen auch zu der Frage, ist eine Diktatur, also ist ein autoritäres System irgendwie, ist China uns voraus? Ja, nach innen kann China schneller etwas durchsetzen. Auch die USA können nach innen schneller was durchsetzen. Aber in China wird es nie schaffen und sagen, wir bauen eine globale Allianz. Da muss Dänemark mitmachen und Marokko auch. Da sage ich, sorry, also ihr wollt, dass ich bei euch Sklave werde, also so eine Art angedockter Leibeigene. Nein, aber Europa ist prädestiniert. In Deutschland sagt, wir bauen Interoperabilität, wir standardisieren Geschäftsprozesse digital. Wir rufen in Dänemark an, wir rufen in Portugal an und als nächstes rufen wir in Marokko und Pakistan an. Das mit einer Governance dahinter, ja, das ist attraktiv. Und im Übrigen der ärgste Feind, also damals, sorry, aber 150 Jahre Deutschland-Frankreich, Vielzahl an Kriegen und Toten. In dem Moment, wo Deutschland und Frankreich loslaufen, hat das eine Chance. Wenn sie ein globales System aufbauen und sie schaffen es, Indien und Pakistan da reinzukriegen, dann wissen sie, die Governance ist extrem gut austariert, weil keiner dem anderen Vogel über den Weg traut. Ja, Moment, da will ich rein. Das ist ein wirtschaftlich, da begebe ich mich in keine Abhängigkeit. So. Das ist unser Gegenentwurf, den wir haben müssen und nicht weiter amerikanischen oder chinesischen Plattformen hinterherlaufen. Darf ich über Plattformen mich lustig machen? Also Deutschland baut relativ spät Kolonien auf und auch viel kleiner als England und Frankreich. USA sind inhärent ein koloniales Projekt. Im Ersten Weltkrieg verlieren wir unsere Kolonien. Und dann läuft man in den 20er und 30er Jahren rum und sagt, Deutschland muss wieder Kolonialmacht werden. Und der dumme Satz lautet dann Lebensraum im Osten. So, das war der Anfang vom Untergang. Aber beachte, das Geschäftsmodell Kolonialismus ist in den Jahren 47 bis 69 global kollabiert. Das Geschäftsmodell Kolonialismus war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen. Das war schon kurz vor Tod. Also der deutsche Gegenentwurf kann ja nicht sein, wir wollen europäische Kolonien, sondern wir müssen mal völlig anders über Weltwirtschaft nachdenken. Genauso gucken wir uns heute diese amerikanischen Plattformen an. Und der Gegenentwurf zu einem amerikanischen Amazon wird nicht sein, ein deutsches Amazon. Das kann Ihnen im Übrigen als Mittelstand völlig egal sein, ob Sie von einer amerikanischen Plattform ausgepresst werden oder von einer deutschen Plattform. Tut immer gleich weh, ja. Sondern der Gegenentwurf, das ist nicht derselbe Schmarrn, den die anderen haben in Schwarz-Rot-Gold, sondern der ist strukturell völlig anders. Und das ist Governance und Standardisierung. Und zurück zu unserem eigentlichen Thema unseres heutigen Podcasts. Der Nukleus wäre in diesem Ministerium zu liegen. Man sieht sie ja nicht, aber sie schauen mich so gütig an.
Ich schaue sie so gütig an, weil wir am Ende unserer Zeit angekommen sind und weil ich das super gut fand, dass sie mit einem optimistischen Beispiel geändert haben. Das ist ganz super, weil bei mir im Podcast es oftmals an Optimismus mangelt. Insofern würde ich an dieser Stelle sagen, Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einsichten. Mir leuchtet es ein. Also quasi brauchen wir den GSM-Standard für die digitale Transformation. Und diesen könnten wir gemeinsam auf europäischer Ebene schaffen. Und obwohl die anderen schon etwas voran sind, können wir das noch aufholen. Und ich würde natürlich sagen, klar, wir müssen es unbedingt probieren. Bleibt gar keine Alternative. Und müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Auf jeden Fall auf dieser Stelle, Herr Markowitz, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und vielleicht haben wir ja in 2 Jahren die Gelegenheit, mal so zu schauen, wie sich das neue Digitalministerium so anstellt.
Das ist unser historischer Auftrag. Herr Stelter, vielen, vielen Dank und dann hoffentlich sehr erfolgreich bis in 2 Jahren.
Keine 2 Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst, Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
ServiceNow unterstützt ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI. Aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Soweit mein Gespräch mit Alexander Markowitz. Halten wir fest, der Schlüssel für den Erfolg liegt also in der sogenannten Interoperabilität, in standardisierten Schnittstellen, die die Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen IT-Systemen beliebiger Institutionen unabhängig von jeweiligen Herstellern erlauben. Genau deshalb sprechen die 3 Wissenschaftler, wie ihr gehört, auch von einem Bundesministerium für Interoperabilität. Das Ganze ist keine leichte Aufgabe. Ich verstehe deshalb auch, weshalb man fordert, dass das Ministerium eine Art Richtlinienkompetenz braucht. Diese Weisungsbefugnis ist unstrittig entscheidend für den Erfolg und ich denke, wir werden sehr rasch sehen, ob die Regierung Merz den Willen und die Fähigkeit hat, diese Weisungsbefugnis durchzusetzen. Eigentlich sollte es ja möglich sein, durchzusetzen, bleibt doch die fachliche Zuständigkeit für die Digitalisierung der Verwaltung weiterhin bei den jeweiligen Fachministerien. Auf der anderen Seite wissen wir ja, Politiker sind oftmals etwas schwer zu überzeugen. Das Ganze sollte, auch das finde ich wichtig, in eine gesamteuropäische Initiative eingebunden werden. Und hier könnte Deutschland nun vielleicht nicht gerade als Vorbild, so doch als aktiver Promoter auftreten und damit der gesamten EU helfen, die digitale Transformation, die viel mehr ist als einzelne digitale Lösungen, umzusetzen, um auf diese Art und Weise den Anschluss an die Weltspitze wiederzufinden. Der Aufbau des Ministeriums, auch das dürfte klar sein, dürfte sicherlich ein paar Jahre dauern. Umso wichtiger ist es, dass es gelingt, die richtige personelle Mischung herzustellen. Also auf der einen Seite Fachleute und auf der anderen Seite Leute, die mit Bürokratie und Politik schon so ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, das ist sehr wichtig. Denn machen wir uns nichts vor. Nachdem wir mehr als 20 Jahre verschlafen haben, können Deutschland und die EU die letzte Chance, Digitalisierung made in Europe voranzubringen, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich weiterhin über Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.